Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Mit Paulus Müller, hallo. Und kurze Warnung vorab, Sie könnten Appetit kriegen beim Konsum der Zwischentöne heute. Und es könnte sein, dass Sie nach dieser Sendung mit anderen Augen und anderem Geschmackssinn auf Ihr Brot schauen und schmecken. Brot wird nämlich ein großes Thema sein in diesen Zwischentönen. Und wir werden unter anderem hören, warum gutes Brot ausgerechnet in der Brotnation Deutschland bedroht ist. Mein Gast heute hat nämlich während seiner Diplomarbeit in Geologie mit dem Sauerteigbrotbacken angefangen und sich dann immer weiter in die Thematik eingearbeitet, hat einen Backblock eröffnet, das zu einer der größten Rezeptdatenbanken angewachsen ist. Er ist Brotexperte im Fernsehen, der erfolgreichste Autor für Brotbackbücher im deutschsprachigen Raum und er hat sich im Jahr 2022 auf eine Reise durch Deutschland begeben, auf der Suche nach dem guten Brot. Herzlich willkommen zu den Zwischentönen, Lutz Geißler.
Hallo, ich freue mich sehr.
Erinnern Sie sich noch an das erste Brot, das Sie selbst gebacken haben?
Ich muss lange überlegen, es war gar kein Brot, sondern es war ein Brötchen, an die kann ich mich nur noch dunkel erinnern. Das erste Brot, das habe ich sogar schon fotografiert, das sah nicht wirklich gut aus, das gebe ich zu. Und es hat wahrscheinlich aus heutiger Sicht jedenfalls auch nicht so prickelnd geschmeckt, aber es war immerhin selbst gemacht. Das hat mich bei der Stange gehalten.
Oh, und es hat Ihnen damals auch trotzdem gut geschmeckt, weil selbst gemacht und vielleicht ein bisschen stolz dabei war?
Ja, und wahrscheinlich war es auch noch warm. Dann schmeckt fast jedes Brot ganz gut. Aber wie gesagt, aus heutiger Sicht würde ich sagen, es war ganz nett, das gemacht zu haben, aber ich würde es nie wieder tun.
Ich habe es gerade schon gesagt, Sie haben während Ihrer Diplomarbeit mit dem Brotbacken angefangen. Wie kam es überhaupt dazu?
Das waren mehrere Umstände. Das eine war, dass die Diplomarbeit ziemlich umfassend war, umfangreich war. Also ich war für einige Wochen in Nordkalifornien unter Tage im Goldbergbau, habe dann eine halbe Tonne Gesteinsmaterial mit an die Uni gebracht und das wollte alles analysiert, ausgewertet und interpretiert werden. Das hat mich ein gutes Jahr gekostet und ich war dann mehr oder weniger immer im Labor am Mikroskop oder am PC. Und da fängt man irgendwann an, verrückt zu werden, wenn man nicht was Praktisches tut. Also man muss dann irgendwann mal am Ende des Tages was getan haben, wo man ein Ergebnis bei sieht, nicht erst nach einem Jahr. Und das war dann wiederum verknüpft mit einem Frühstück bei der Verwandtschaft, wo dann ein Verwandter von mir auch Brötchen gebacken hat, auch das erste Mal. Und das habe ich mitgenommen nach Hause. Dann habe ich gerade noch meine Wohnung gewechselt vom Wohnheim in die erste eigene Wohnung mit Backofen. Und so kam das eine zum anderen. Und ich habe dann wirklich auch das erste Mal versucht, Brötchen zu backen.
Sie sind dann aber schnell irgendwie mehr in die Materie eingestiegen. War das dann noch während der Diplomarbeit?
Ja, genau. Also ich bin ja Wissenschaftler von Haus aus und ticke auch so, dass ich verstehen möchte, was ich da tue. Und dann habe ich recherchiert. Es gab ja damals noch nicht diese Fülle an Informationen im Internet, wie es heute der Fall ist. Es gab auch ganz wenige Bücher. Es gab Fachbücher für die Bäcker, aber in deutscher Sprache für Hobbybäcker zumindest nichts, was das Thema mal wirklich umfassend erklärt hätte. Und dann bin ich in den englischsprachigen Raum gewechselt, habe mir da ein englischsprachiges Backbuch gekauft zum Thema Brot, was so ein bisschen die Profis und die Hobbybäcker angesprochen hat. Und das waren meine ersten Schritte. Da habe ich dann auch erstmal verstanden, worauf es ankommt. Also Temperatur beispielsweise oder die Mehltypen.
War denn dann diese Beschäftigung mit Brot und Sauerteig auch sowas wie Prokrastination, also ein bisschen aufschieben? Hat das dann Dimensionen angenommen, dass die Diplomarbeit ein bisschen drunter gelitten hat? Oder war das wirklich so, dass es Ihnen geholfen hat, schneller durchzukommen?
Ja, ich denke eher Letzteres. Also ich denke, ich wäre deutlich langsamer durch die Diplomarbeit gekommen ohne das Brotbacken, weil das Thema an sich hat mir ja schon Spaß gemacht. Also das Diplomthema war toll und Es war auch ein Neuland für die Gegend, für die ich da gearbeitet habe. Es war schon ein tolles Erlebnis, diese Diplomarbeit, und habe auch neue Erkenntnisse gewonnen. Aber ohne das Brotbacken wäre es nicht so schnell vorangegangen, weil ich dann einfach irgendwann verzweifelt am Mikroskop oder am PC gesessen hätte.
Nun haben Sie gerade das so ein bisschen beschrieben, dass Sie da auch wissenschaftlich drangegangen sind, sich tiefer eingearbeitet haben in die Materie. Aber was hat denn eigentlich Klick gemacht? Also warum fanden Sie das so spannend und warum hat Sie das Brot so gepackt?
Ja, die wissenschaftliche Seite ist die eine Seite, aber das, was einen ja wirklich packt, ist ja eher die emotionale Seite. Und mich hat fasziniert, dass ich mit meinen eigenen Händen in vergleichbar kurzer Zeit ein so tolles Ergebnis aus meinem eigenen Ofen holen konnte. Und das kommt noch dazu, ich bin ja eigentlich ein Sammlertyp, dass das nicht rumsteht. Also ich habe eine große Gesteinssammlung gehabt und Briefmarkensammlung und alles Mögliche. Und so ein Brot oder Brötchen, das isst man halt auf und kann dann gleich wieder neu anfangen. Das steht nicht rum. Ne? Man wird ja als Sammler manchmal irgendwann auch der Sache überdrüssig, weil man einfach keinen Platz mehr hat. Beim Brotbacken ist das anders. Man kann immer wieder neu anfangen.
Was ist denn eigentlich für Sie gutes Brot überhaupt?
Ja, das ist die Gretchenfrage. Das wandelt sich auch über die Jahre. Also ich habe ja schon gesagt, mein erstes Brötchen und mein erstes Brot, das würde ich heutzutage nie wieder so backen und auch nicht essen. Das hat sich wirklich entwickelt, diese Art zu denken, was ein gutes Brot ist. Ich würde es aus heutiger Sicht eigentlich so zusammenfassen, vielleicht auch als Frage an alle anderen, die jetzt zuhören, was für sie gutes Brot ist. Für mich ist ein gutes Brot ein Brot, in das ich nochmal reinbeißen möchte und reinriechen möchte. Also der Klassiker ist ja, dass ich ein Brot aufschneide und erstmal den Anschnitt an die Nase halte und das gesamte Brot zusammendrücke, dass alles, was da an Luft in den Poren steckt, bei mir in die Nase krabbelt. Und wenn ich dann nochmal reinriechen möchte, dann war es ein gutes Brot. Und abseits dieser sehr sensorischen Wahrnehmung gibt es natürlich noch viele andere Faktoren, die ein gutes Brot für mich ausmachen, aber da können wir vielleicht später noch drüber reden.
Ja, da werden wir noch einige Zeit mit verbringen, aber trotzdem ist es ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich, was gutes Brot für Menschen ist, weil ja auch Brot, wenn man mal so weltweit schaut, aber allein auch in Deutschland schaut, eben total vielfältig ist und total unterschiedlich, oder?
Ja, aber es gibt so einen gemeinsamen Grundpfeiler von guten Broten oder von Broten, wie sie früher einmal gewesen sind in Industrienationen zumindest und heute auf ländlich geprägten Gebieten meistens noch so sind, wie sie aus meiner Sicht sein sollten. Also es geht einfach um die Rohstoffauswahl und zwar nicht, was alles rein muss, sondern was alles nicht rein muss. Es zählt also letzten Endes, wenn wir bei der ersten Variante bleiben, Mehl, Wasser, Salz, vielleicht ein bisschen Hefe, aber überwiegend Sauerteig. Mehr gehört da nicht rein. Und die andere Seite, was nicht rein muss, ist dann eben alles, was wir sozusagen in unserer modernen Kultur entwickelt haben in den letzten 120 Jahren. Das sind exogene Enzyme, Emulgatoren, bestimmte extrahierte, synthetisierte Substanzen. Alles, was uns quasi Zeit klaut in der Herstellung des Brotes, das gehört da nicht rein. Und sobald es drin ist, ist es für mich kein gutes Brot.
Dann werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen, wieso diese Stoffe eigentlich in Broten drin sind und ob man das vielleicht auch erkennen kann, dass sie dort drin sind. Wir wollen aber jetzt erstmal das erste Lied hören, das Sie uns mitgebracht haben. Es ist vom böhmischen Volksdichter und Sänger Anton Günther, auch bekannt als Tola Hans Toni, eine Aufnahme aus dem Jahr 1929. Feierabend heißt das Lied. Was macht das mit Ihnen?
Ja, das ist meiner Heimat geschuldet. Ich komme ja aus dem Erzgebirge, bin gebürtiger Freiberger, lange Jahre in Johanngeorgenstadt gelebt als Kind, also mitten im tiefsten Westerzgebirge. Und da ist Anton Günther eigentlich allgegenwärtig, insbesondere in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit. Und dieses Feierabendlied, das begleitet mich. Ich weiß gar nicht, wie und wann. Das ist einfach immer irgendwie dabei gewesen. Und sobald ich das höre, komme ich zur Ruhe. Also auch heute, wenn ich viel Stress habe und mal runterkommen will, dann höre ich mir dieses Lied an. Und das macht so eine heimliche Stimmung für mich. Also dann sitze ich plötzlich auf der Ofenbank, am Kachelofen bei meinen Großeltern oder irgendwo und fahre runter. Und das geht vielleicht nicht nur denen so, die das Lied schon kennen, sondern allen anderen, die es gleich hören werden, auch so.
Da wollen wir mal schauen, ob das so ist und gleich nochmal genauer auf Ihre Heimat schauen. Aber erstmal Anton Günther, 's Feierabend.
Es und steigt hin, und wollt ihm nei, bis samte Wolken ruht. Er jeder liegt sei wart sei hin, und schwenkt den großen Hut. Sie's Feuer um, sie's Feuer um, es doch war dies vollbracht, geht alles seiner Hamid zu, ganz sachte schleichte Nacht. Und Ivan wollte Fichela, fliegt noch sein Astel zu, find er für Trim.
Tatsächlich ein bisschen was von einem Wiegenlied hat dieser Song. Der Deutschlandfunk hier mit den Zwischentönen. Zu Gast der Brotexperte Lutz Geißler. Bevor wir über Ihre Heimat sprechen, Herr Geißler, Anton Günther singt ja über den Feierabend. Sie haben den Plötzblock, Sie geben Backkurse mitunter, kommen in einem Jahr auch gleich mehrere Bücher von Ihnen raus. Mittlerweile betreiben Sie auch mit Ihrer Partnerin zusammen eine eigene Backstube in Hamburg. Machen Sie auch mal Feierabend?
Ja, ungefähr so lange, wie das Lied gedauert hat. Also es ist schon eine sehr, sehr intensive, arbeitsintensive Tätigkeit. Aber die Frage ist ja immer, was Arbeit ist. Ne? Heutzutage ist irgendwie alles Arbeit, auch die Familienarbeit. Es hat alles irgendwie so einen Beiklang von Zwang. Ich sehe das gar nicht so. Also für mich ist Arbeit Vergnügen. Natürlich gibt es auch ein paar unangenehme Seiten, zum Beispiel Buchhaltung, aber das Gros der Arbeit, die ich da jeden Tag vollbringe, das macht ja Spaß und da ist ein gewisser Antrieb dabei, sodass ich eigentlich am Ende des Tages zwar schon geschafft bin, aber es nicht wirklich als negativ bewerte. Insofern sind 12, 16 Stunden Arbeit, die es ja locker sind, jeden Tag kein Ding. Es fühlt sich nicht so an.
Nur ist es ja so, dass Sie sozusagen das, was Ihnen geholfen hat, mit der Arbeit klarzukommen, also quasi ein Hobby zu Ihrer Arbeit gemacht haben. Ist Ihnen nie passiert, dass dann dieses Hobby doch noch irgendwie lästig wird, weil es sich nach Arbeit anfühlt?
Nein, gar nicht. Also selbst wenn wir mal nicht backen, das kommt ganz selten vor, aber es gibt so, zum Beispiel jetzt im Sommer gibt es so ein paar Wochen, wo eigentlich nichts ansteht, außer dass wir mal vielleicht ein bisschen ein Buch redigieren müssen oder so. Und da fange ich wirklich an, wieder wie früher Hobby zu backen. Also dann wirklich auch mal einen Brotteig nur für ein Kilo Brot herzustellen. Also es gibt eigentlich keine Woche, wo ich nichts mit Backen zu tun habe. Und zwar nicht, weil ich muss, sondern weil ich möchte.
Wir haben Freiberg in Sachsen schon angesprochen, wo Sie geboren sind, 1984. Wie war das zu Hause bei Ihnen?
Ich hätte es fast gesagt kompliziert, aber so kompliziert war es gar nicht. Nur ich bin relativ schnell aus Freiberg wieder weggegangen worden, mit einem halben Jahr ungefähr, dann nach Thüringen, dann ging es irgendwann ins tiefste Erzgebirge nach Hörngeorgenstadt. Das hing mit den Berufen meiner Eltern zusammen, die waren beide auch Geowissenschaftler und im Bergbau aktiv hauptsächlich. Und deshalb ging es in der Kindheit relativ oft hin und her im ostdeutschen Bereich jedenfalls. Und da hatte ich noch überhaupt keinen Bezug zu Brot. Ich habe letztens ein kleines Foto gefunden von mir. Da war ich vielleicht 3 oder 4 Jahre alt. Da beiße ich gerade genüsslich in so ein Konsumbrot, das es damals gab, also ein Roggenmischbrot. Das war natürlich zu DDR-Zeiten hauptsächlich Industrieware. Und das war so der erste Berührungspunkt, den ich jetzt im Nachgang wiedergefunden habe zum Thema Brot. Aber sonst hatte ich damit nichts zu tun. Die Kindheit selbst war sehr idyllisch, würde ich sagen, bis zur politischen Wende jedenfalls, weil ich da wirklich mitten im Wald gelebt habe, in einem Ausbildungscamp für Geologie-Facharbeiter. Da gab es also nur junge Leute, die Geologie gelernt haben und Wald. Und da konnte ich mich austoben, mein Bruder auch. Und mit der politischen Wende ist das dann alles in die Knie gegangen, abgerissen worden. Und dann ging es so in den Plattenbau, in den klassischen, ne, den man kennt. Einerseits im Erzgebirge, dann später auch in Chemnitz. Und da habe ich dann Abi gemacht. Und dann ging es erst wieder zurück zum Studium in meine eigentliche Heimatstadt Freiberg.
Wie war denn die Schulzeit für Sie? Waren Sie da auch schon einer, der, naja, so intensiv sich mit Themen beschäftigt hat und nie müde war, Neues zu lernen und Sachen zu hinterfragen?
Ja, definitiv. Es ging natürlich nicht um alle Themen. Also wenn man mich jetzt mit Englisch und Deutsch und Sport getriezt hat, dann war das eher nicht so meins. Dann habe ich abgeschaltet und nur das Nötigste getan. Aber alles, was so Richtung Naturwissenschaften ging, also Physik, Chemie, Geografie, das waren so meine Lieblingsbereiche und da habe ich mich auch eingekniet. Also ich habe teilweise die Lehrer dann auch in Physik damals vor allem und Chemie mit Materialien überschüttet, die ich so aufgetan habe von allen möglichen Bundesministerien und so weiter. Da gab es ja viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Die haben das relativ dankbar angenommen. Ich war auch in verschiedenen Gruppen, teilweise auch universitären Gruppen schon für Schüler im Bereich Chemie. Also ich habe mich da schon reingekniet, aber eben auch nicht, um irgendwem was zu beweisen, sondern weil es einfach spannend war und mich interessiert hat. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich dann unter den Schülerkollegen nicht immer mit positiven Augen angeschaut wurde. Also heute würde man sagen, ich war wahrscheinlich so ein kleiner Nerd.
Genau, wollte ich gerade sagen. Das klingt nach einem klassischen Nerd, ja.
Ja.
Und das heißt, da haben die Schüler auch dementsprechend negativ reagiert, weil sie dann anders waren, oder?
Ja, nicht alle, aber schon mehr, als man das unbedingt haben muss. Heute würde man wahrscheinlich zum Teil zumindest Mobbing dazu sagen. Ich war jedenfalls froh, als die Schule vorbei war. Das gebe ich unumwunden zu und habe mich gefreut auf das Studium, weil man dann wirklich selbstbestimmter lernen konnte. Ich habe letztens auch wieder entdeckt, dass ich damals zur Schulzeit schon mal so ein kleines Schriftstück verfasst habe, was alles schiefläuft im Schulsystem, also diese ganze Benotung und was da abgefragt wird und das alles nur auf Auswendiglernen getrimmt ist, statt auf Verständnis und so weiter. Also schon damals war ich scheinbar ein relativ kritischer Mensch und bin es immer noch geblieben. Jetzt halt zum Thema Brot.
Das Studium Geologie, lag das dann nahe, weil Sie Ihr Leben lang mit dem Thema in Verbindung standen durch Ihre Eltern?
Ja, das ist eigentlich so der Klassiker. Ne? Ich wollte nie das tun, was meine Eltern getan haben. Hab dann überlegt, also Mathematik, naja, das ist ein bisschen zu trocken. Da sitzt man dann ständig nur am Schreibtisch und überlegt sich irgendwas. Chemie habe ich überlegt zu studieren, Physik auch. Aber all das hätte bedeutet, nicht in der Natur zu sein, sondern hauptsächlich im Labor, wenn man es dann weitertreibt, im späteren Berufsleben. Und das hat mich dann doch abgeschreckt. Bergbau war auch noch eine Variante, weil ich so meine halbe Kindheit quasi unter Tage verbracht habe. Mein Vater hat nach der politischen Wende ein Schaubergwerk geleitet in Johanngeorgenstadt über 10 Jahre lang. War ich also mehr oder weniger immer da unten drin, unter Tage im Dunkeln. Das war mein Ding. Aber auch das wäre mir dann wiederum zu praktisch gewesen. Also ich habe irgendwie so ein Mittelding gesucht und das war dann doch die Geologie, weil man ist draußen in der Natur. Man geht auch dem Thema nach, was mich dann jetzt in der Rückschau eigentlich immer beschäftigt hat. Also so das Ursprüngliche, wo kommt alles her? Was ist sozusagen die Wurzel allen dessen, was wir heute als selbstverständlich wahrnehmen? Das hat mir die Geologie geboten und auch aus heutiger Sicht, wenn ich nicht mehr in der Praxis damit zu tun habe, beruflich damit zu tun habe, ist es immer noch die richtige Wahl gewesen. Also ich würde es genauso wieder tun.
Auf was haben Sie sich denn da vor allen Dingen fokussiert im Geologiestudium?
Eigentlich auf alles. Also wenn man es ehrlich sagt, war das dann wie in der Schule. Also ich habe mich in alles reingesteigert, aber die Hauptfächer waren Lagerstättengeologie, also Explorationsgeologie, Brennstoffgeologie, also alles, was mit Erdöl, Kohle, Gas zu tun hat und die Petrologie, das ist also die Gesteinskunde, ein bisschen Mineralogie noch dabei. Und die ich nenne es böse Nebenfächer, also alles, was mit Mathematik, Informatik zu tun hat, da gibt es auch immer mit dem Wörtchen Geo davor. Das habe ich mitgenommen, aber es war jetzt nicht mein Steckenpferd. Also eigentlich bin ich wirklich von Herzen ein Lagerstättengeologe, bin also auf der Suche nach Rohstoffen und das Ganze möglichst unter Tage.
Wir haben das Nerdtum schon angesprochen, dass da dann auch während des Studiums rauskam. Sie haben ja schon erwähnt, dass Sie für die Diplomarbeit sehr besonders viel Arbeit sich genommen haben. Sie haben dann auch Preise dafür bekommen. Würden Sie sagen, Nerd ist ein negativ konnotierter Begriff oder hat er sich so gewandelt, dass Sie sagen können, Sie können damit sehr gut leben?
Also ich persönlich kann damit sehr gut leben. Ich spüre aber schon neben der positiven Besetztheit dieses Begriffs immer so einen kleinen negativen Unterton dabei. Also wenn mich jetzt einer als Nerd bezeichnet, stimme ich dem hauptsächlich zu, aber ich hätte gern diesen negativen Touch nicht dabei, weil es ist einfach, es sind Menschen, jetzt mal unabhängig von mir, Menschen, die sich mit einem Thema ganz intensiv befassen und das durchdringen und dann eben auch Dinge sehen, die man so als normaler Mensch, der sich damit nur randlich befasst oder gar nicht wahrnimmt. Und das kann ich jetzt wieder aufs Brot bezogen sagen. Als normaler Bäckereikunde sieht ja gar nicht, was da alles abläuft in den Backstuben. Ein Nerd im besten Sinne, der durchdringt das und sieht sozusagen alles dahingeblättert, was da so abläuft. Sowohl im menschlichen Bereich, ich meine jetzt nicht mal negativ, sondern auch positiv, als auch im eigentlichen handwerklichen Bereich. Und die Aufgabe des Nerds ist dann eigentlich auch ein bisschen Transparenz zu schaffen, finde ich. Und andersrum das Verständnis einzufordern auf der Seite derer, die sich eher breiter mit Themen beschäftigen und nicht so tief, dann auch denen zuzuhören und vielleicht das eine oder andere mitzunehmen.
Dann ist ja auch kein Wunder, dass der Nerd in dieser Funktion, die ja, würde ich sagen, vielleicht sogar wichtig für unsere Gesellschaft ist, aber auch immer wieder aneckt, ne? Weil er weist ja auf Sachen hin, über die andere gerne hinwegsehen würden.
Ja, genau. Also das gehört dazu und damit kämpfe ich auch nach wie vor, denn ich ecke ja auch an. Also ich bin jetzt kein netter Hobbybäcker oder Profibäcker, je nachdem. Es gibt ja auch gar keinen Begriff für mich, weil ich ja weder das eine mehr bin, noch das andere geworden bin. Also ich kann keinen Zettel hochhalten und sagen, hier, ich bin Bäckermeister. Ich schwebe also irgendwie zwischen diesen verschiedenen Welten und bin dann natürlich auch angreifbar, sowohl aus der einen als auch aus der anderen Richtung.
Ist das etwas, was Sie dann nur mehr anspornt, um zu beweisen, ja, aber ich weiß, wovon ich rede?
Na, es ist ein schwieriges Thema. Also es gibt Phasen, da sage ich, ach, dann mach doch den ganzen Quatsch alleine und ich ziehe mich zurück, backe jetzt mein eigenes Brot hier für mich zu Hause und dann ist gut. Und dann gibt es wieder Phasen, die dominieren zum Glück noch. Da sage ich, na Mensch, also da läuft ja doch irgendwas falsch, auch wenn wir so ein tolles Brotkulturerbe haben. Und dann setze ich mich halt dafür ein, dass es wieder ein bisschen besser wird. Und wenn man ehrlich ist und das wirklich objektiv betrachtet, dann sind ja die negativen Stimmen immer kleiner als die vielen positiven. Das Problem ist nur, dass sich die positiven seltener melden als die negativen.
Das kennen wir als Radiomacher auch zum Beispiel, ja, bei Hörermails, ja. Mhm.
Genau, also man spricht ja eher das an, was einem gerade nicht passt, als das, was gut gelaufen ist. Insofern versuche ich das immer im Kopf so auszutarieren, dass es mir wieder gut geht. Es ist nicht so leicht.
Was sind denn die positiven Verstärkungen? Also von was zehren Sie da? Ist es nur das gelungene Brot oder sind das auch Interaktionen mit Menschen?
Ja, da sind schon auch Interaktionen mit Menschen. Also wenn ich zurückdenke jetzt an das letzte Jahr, da gab es viel Kritik aus verschiedenen Bereichen, reden wir vielleicht auch noch drüber. Das hing unter anderem auch mit der Reise zusammen, die wir da durch Deutschland gemacht haben.
Auf der Suche nach dem guten Brot, genau. Mhm.
Genau, auf der Suche nach dem guten Brot. Das, was mich wieder zurückgeholt hat, sind eigentlich unsere Bäckereikunden gewesen. Denn wir backen ja ein halbes Jahr lang immer Brot, ungefähr 900 Brote die Woche zu zweit und geben die dann raus an unsere Kunden in unserem Stadtteil in Hamburg. Und da kommen fast alle Kunden mit einem Lächeln rein und freuen sich, dass sie ihr Brot wieder abholen können. Und beim Rausgehen sagen sie schon, wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Es kommen so viele Mails, wie gut das Brot war. Also das ist das, was einem dann die Laune wieder hebt und wo man dann merkt, na hey, also alles das, was ich jetzt auf Social Media oder per E-Mail vielleicht auch bekomme an Kritik, das ist eigentlich ein Witz dagegen, gegen diese ungefähr 3000 Kunden, die wir haben, die da wirklich mit Freude und immer wieder zu uns kommen und das Brot abholen.
Der nächste Song kommt von Sam Fender, englischer Singer-Songwriter. Get You Down heißt der Song. Wie ist dieses Lied in Ihr Leben getreten, Herr Geißler?
Durch den Deutschlandfunk. Ich bin ja ehrlich gesagt ein Stammhörer vom Deutschlandfunk schon seit meiner Zivildienstzeit. Da lief das nämlich immer nebenbei. Ich saß in der Aktenstube in der Zivildienstverwaltung. Also ich habe Zivildienstleistende verwaltet. Und ja, da ging es los mit dem Deutschlandfunk. Und ich höre ihn immer noch. Und irgendwann, ich glaube vor ein, zwei Jahren, gab es eine Sendung über Sam Fender. Und seine Musik hat mich tief beeindruckt. Also da schießen mir bei manchen Songs auch die Tränen in die Augen, obwohl ich vom Text nicht alles verstehe, weil ich ja mit Englisch so gehadert habe in der Schule. Aber das sind schon Lieder, die gehen unter die Haut, bei mir zumindest.
Dann hören wir jetzt bis zu den Nachrichten Sam Fender mit Get You Down und danach sprechen wir weiter, hier in den Zwischentönen. Try again. I study the Heute zu Gast Lutz Geißler, Blogger, Autor, Bäckereiberater und Brotexperte. Wir sprechen gleich darüber, warum Lutz Geißler ein Umdenken im Bäckerhandwerk fordert. Wir hören von der faszinierenden Welt des Sauerteigs und wir fragen, wie steht es um die Brotkultur in Deutschland? Ich bin Paulus Müller. Hallo.
Auf den Flaggen Neonfarben strahlen grell und machen blind. Wir, die weggelaufen sind, springen singend durch die Nächte ohne Sinn und ohne Ziel. Oh, erwartet nicht so viel, denn wir wollen nicht diskutieren den lieben langen Tag. Es ist alles längst gesagt. Tragt nur euer Leben in die totgesagte Welt. Wir haben uns lang genug verstellt. Sie wollen totale Kontrolle über das, was sich bewegt, über das, was in uns lebt, die verlorenen Poeten.
Max Prosa, Singer-Songwriter aus Berlin, totgesagte Welt, gewünscht von Lutz Geißler in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Herr Geißler, was gibt Ihnen die Musik von Max Prosa?
Ja, sie geht sehr tief. Ich muss es gerade auch ganz kurz an mir halten. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn entdeckt habe, aber er ist so ein Vertreter von Singer-Songwritern, die mich schon treffen mit dem, was sie singen und sagen. Und teilweise auch auf so einer Ebene, die ich dann doch wieder mit dem Brot in Verbindung bringen kann.
Wie das denn?
In diesem Fall, also totgesagte Welt. Es gibt heutzutage nicht nur beim Brotbacken, in ganz vielen Bereichen, so Welten, die wir sehr stark wahrnehmen, die uns sozusagen so eine mehr oder weniger heile Welt vorgaukeln. Aber wenn man mal auch noch ein bisschen drunter guckt, sieht man eigentlich, was alles nicht gut läuft. Das klingt immer so ein bisschen, als wäre ich reiner Pessimist, aber ich meine, ich bin eigentlich optimistischer Realist. Zum Thema Brotbacken wäre einfach gesagt, also wenn man diese Vielfalt sieht, die wir heute haben, in jedem Supermarkt, in jeder Bäckerei, eine riesen Auslage, das sieht alles top aus, alles perfekt. Und wenn man ein bisschen tiefer gräbt, dann ist das alles nur Luft. Fast alles. Ne? Ich übertreibe ein bisschen. Und darunter steckt so eine Welt, die es mal gegeben hat. Da war auch nicht alles gut, aber zumindest diese Wurzeln, von denen ich vorhin schon mal sprach, auf deren Suche ich ja immer bin, diese Wurzeln sind so tief vergraben mittlerweile, dass sie kaum noch einer sieht. Dabei wäre gerade das, was man da hätte, also Mehl, Wasser, Salz, so gut, dass man all das andere gar nicht bräuchte, womit wir uns heute jeden Tag irgendwie die Mägen füllen, was aber eigentlich gar keinen Wert mehr hat, weil es mehr oder weniger Luft ist. Da werden wir noch drüber reden, denke ich.
Ich glaube, wir müssen das mal ein bisschen erklären. Also wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt oder gab diese heile Welt des Brotes, das handwerkliche gute Brot, für das Deutschland auch bekannt ist in der Welt. Und mit dieser Bild wird sozusagen gespielt, aber es wird dann Brot angeboten, was dem nicht gerecht wird. Habe ich das richtig verstanden? Was meinen Sie denn, wenn es voller Luft ist, wenn Sie das sagen?
Ja, also ich meine es einerseits im wortwörtlichen Sinne, also jeder, der schon mal ein Brötchen gekauft hat und mal eins selber gebacken hat, der wird gemerkt haben, da gibt es einen massiven Unterschied im Volumen. Also ein selbstgebackenes Brötchen hat mal locker die Hälfte des Volumens, das ein klassisches, ich nenne sie mal Tankstellenbrötchen hat. Das andere ist aber die Zwischenebene, es steckt einfach wenig Wert drin. Ne? Wenn ich viel Luft reinblase, auf welchem Weg auch immer, dann habe ich weniger, was mich sättigt, und ich habe auch automatisch weniger Geschmack. Das hängt natürlich auch noch von anderen Dingen ab, aber wenn ich etwas aufpuste, dann habe ich mit jedem Biss weniger Substanz im Mund und auch im Magen. Ich kaufe mir also vielleicht ein riesiges Brötchen für ein paar Cent, habe aber letzten Endes viel mehr bezahlt für die gleiche Menge an Substanz, als wenn ich ein kleines Brötchen für mehr Geld kaufe.
Wie wird denn diese Luft da reingeblasen? Also wieso sind diese Brötchen so aufgeblasen und wie funktioniert das?
Also egal, ob jetzt sagen wir handwerklich, wirklich handwerklich gemacht mit einem kleineren Volumen oder ich nenne es mal übertrieben industriell hergestellt mit viel Volumen. Diejenigen, die da die Luft, also das Kohlenstoffdioxid, das ist eigentlich reinpusten, das sind Mikroorganismen. Das sind im Brötchenbereich überwiegend die Hefen. Und wenn man jetzt in Richtung Brot schaut, dann kann es auch mal der Sauerteig sein. Geht auch beim Brötchen, aber es ist klassischerweise ein Hefegebäck. So, die Frage ist, wie viel von diesem CO2 kann denn der Teig auffangen, bis er wie so ein Luftballon zerplatzt und das Gas wieder freigibt. Und da gibt es auf natürlichem Wege nicht so viele Möglichkeiten. Das hängt sehr von der Mehlqualität ab. Also was ist da auf dem Acker passiert im Laufe der Reife und auch im Laufe der Ernteperiode. Und was hat dann der Müller getan mit diesem Getreide? Und was hat dann der Müller bzw. manchmal auch der Bäcker noch dazugegeben, was eigentlich im Getreide nicht enthalten ist in dieser Form? Und um diesen dritten Punkt geht es mir eigentlich. Das sind dann eben die Stoffe, die ich schon mal kurz angerissen hatte. Früher waren das Emulgatoren, extra Glutenzugabe, also nochmal Klebereiweißzugabe.
Das Weizeneiweiß sozusagen, auf das dann auch manche Leute, gesundheitlich reagieren.
Genau, das ist natürlicherweise eh im Mehl, auch im Roggenmehl ist Klebereiweiß drin, also Gluten. Das ist ein natürliches Ding. Aber ich kann es natürlich auch rausziehen aus Getreiden, aufkonzentrieren und dann extra zugeben, damit das Klebereiweiß mehr von diesem Gas auffangen kann.
Weil der Teig dann mehr klebt oder was? Wie kann man das verstehen?
Ja, der Name kommt eigentlich daher, dass das so wie so ein Gummiball ist. Also wenn man das wirklich extrahiert, man kann es ja auch kaufen. Heutzutage isst man das als Seitan, also als Fleischersatz. Das ist pures Gluten. Wenn man das aufkonzentriert rausholt, kann man auch unterm Wasserhahn machen. Also einfach einen Weizenteig kneten, unter den Wasserhahn halten und die Stärke rauswaschen. Dann hat man so einen Gummiball und das ist das Gluten, das Klebereiweiß. Und das ist in der Lage, eben wie ein Luftballon Gas aufzufangen. Und je mehr ich davon drin habe und je besser die Qualität ist, umso größer wird dann letzten Endes auch mein Brötchen. Und ich kann jetzt eben über Zugabe von Emulgatoren, über Zugabe von Extragluten, über Zugabe von Ascorbinsäure, das ist ein synthetisches Vitamin C, oder über Zugabe, das macht man heutzutage überwiegend von exogenen Enzymen, das sind über gentechnisch veränderte Schimmelpilzkulturen extrahierte Enzyme, also Eiweißverbindungen, die ganz bestimmte Reaktionen in dem Teig beeinflussen und eben auch Reaktionen, die das Klebergerüst in die Lage versetzen, mehr Gas aufzufangen. Ich kriege also, wenn ich jetzt ein klassisches Brötchenbackmittel einsetze, und das tun fast alle Bäckereien im Brötchenbereich jedenfalls, auch im Bio-Bereich übrigens, im EU-Bio-Bereich muss ich konkretisieren, dann kriege ich ein Brötchen, das hat ein Volumen, das kriege ich auf natürlichem Wege überhaupt nicht hin. Also wenn ich all mein Wissen, all mein Können da reinstecke, ein super Mehl habe, dann kriege ich trotzdem nicht das Brötchenvolumen hin, das wir heutzutage in fast allen Bäckereien kaufen.
Und mir als Kunde ist das ja aber gar nicht klar. Also ehrlich gesagt, steht ja nirgendwo dran.
Genau, das ist das Problem. Mir wird immer wieder vorgeworfen, dass ich die Bäcker schlecht mache, das Bäckerhandwerk schlecht mache. Aber es geht eigentlich gar nicht darum, jemanden auszudrücken, wie er backen soll, sondern mir geht es eigentlich darum, eine Transparenz zu schaffen, damit derjenige, der das dann isst und kauft, sich entscheiden kann. Will ich das so oder will ich es lieber anders? Und heutzutage müssen in Bäckereien die Inhaltsstoffe nicht deklariert werden, weil es lose Ware ist. Lose Ware muss nicht deklariert werden. Es muss zwar irgendwo nachlesbar sein, welche Allergene enthalten sind, aber das ist ja alles andere als die komplette Zutatenliste. Dann kommt noch hinzu, es gibt eben auch Stoffe, wie zum Beispiel die exogenen Enzyme. Die müssen überhaupt nicht deklariert werden, aktuell noch nicht. Weder auf Verpackungen, also weder im Supermarkt noch in der Bäckerei. Aber das sind die Zaubermittel der Lebensmittelindustrie. Nicht nur im Backgewerbe, sondern auch in vielen anderen Bereichen.
Aber warum müssen die nicht da drauf stehen?
Das ist eine rechtlich interessante Geschichte. Die gelten als Verarbeitungshilfsstoffe. Das sind Stoffe, die zwar im Herstellungsprozess bestimmte Funktionen, technische Funktionen übernehmen. In dem Fall argumentiert man damit, dass es die Maschinengängigkeit verbessert, dass der Teig nicht so stark klebt, dass man nicht mehr so arg auf die Teigtemperatur achten muss, während man den Teig herstellt, weil er dann auch mit einer sehr hohen Verarbeitungstoleranz, also zeitlichen Toleranz, wann ich ihn in den Ofen schiebe, backen kann. Ich muss also, brauche nicht mehr so viel Fachwissen und Gefühl für den Teig mit diesen Substanzen. Aber während des Backprozesses gehen diese Enzyme, das sind ja Eiweißverbindungen, per Definition in die Knie. Also sie zersetzen sich, zerfallen, wie das Hühnerei auch gerinnt, das Eiweiß, und haben dann eben der Definition nach im Endprodukt, also im fertigen Brot, keine Wirkung mehr. Das war mal so. Also wenn man natürliche Enzyme einsetzt, ich kann jetzt zum Beispiel Getreide keimen lassen, dann schüttet das Korn auch Enzyme aus, die ich dann im getrockneten Zustand wiederum nutzen kann. Das sind die klassischen Malzbackmittel. Das ist nichts Verwerfliches, kann jeder zu Hause selber herstellen. Aber eben nicht so definiert, wie man das mit gentechnisch veränderten Schimmelpilzkulturen machen kann. So, und wenn ich jetzt mir überlege, was in den letzten Jahrzehnten entwickelt wurde industriell, dann gibt es eben auch Enzyme, die die Hitze, die beim Backen im Brot entsteht, und das ist nicht mehr als 98 Grad, also das Innere des Brotes wird nicht heißer als 98 Grad. Wenn es das würde, dann wäre es Zwieback. Also das Wasser muss erst alles komplett verdampft sein, bis das Brot sich im Inneren wirklich mehr erhitzt als 98 bis 100 Grad. So, also ich habe Enzyme, die überstehen diese 98 Grad und haben dann noch eine Wirkung im Endprodukt. Das ist aber von der rechtlichen Seite auf EU-Ebene noch gar nicht erfasst. Also wir hinken da locker mal 20 Jahre mit der Gesetzgebung hinterher. Da tut sich jetzt seit 10 Jahren langsam was, aber wenn es so weitergeht, dann haben wir in 10 Jahren immer noch keine Deklarationspflicht für diese exogenen Enzyme. Und deshalb dränge ich immer so darauf, dass man transparent ist. Also wenn man schon irgendwie arbeitet, weil man es für richtig findet oder weil man in diesen Zwängen steckt im Bäckerhandwerk, ist ja nicht alles freiwillig, was da gemacht wird, dann sollte man es doch schon transparent machen dem Kunden. Und dann hat man auch irgendwann wieder die Gelegenheit, wenn nämlich die Mehrheit der Kunden sagt, na, aber das wollen wir gar nicht so, wenn da jetzt Enzyme drin sind oder Emulgatoren, das wollen wir gar nicht, dann hat der Bäcker auch wieder ein Argument zu sagen, hey, dann backe ich so, wie ich es eigentlich mal gekonnt habe oder wie meine Vorfahren das mal gekonnt haben, dann müsste aber auch damit leben, dass die Brötchen kleiner sind und vielleicht ein bisschen teurer, weil ich mehr Arbeit habe damit.
Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ist ja immer eine Frage, ne? Wenn wir diese Brötchen gewöhnt sind, die so luftig locker daherkommen, dann irritiert uns ja auch vielleicht ein Brötchen, was echt handwerklich hergestellt ist, mit seiner etwas festeren Krume und so weiter und so fort. Ist ja immer die Frage, was ist da eigentlich gewollt? Und ja nicht unbedingt nur die Entscheidung der Bäcker.
Genau, also der Kunde trägt ein ganz großes Stückchen dieser Verantwortung mit, was da in den Backstuben geschieht und was da eingesetzt wird und wie gearbeitet wird. Aber es hat sich so hochgeschaukelt über die letzten Jahrzehnte. Also die ersten Emulgator-Backmittel gab es schon in den 1920er Jahren. Die Enzyme kamen dann so in den 70er, 80er Jahren so langsam dazu, aber überwiegend jetzt erst in den 90er und 10er Jahren fing das so richtig an. Ohne dass man das so richtig mitgekriegt hat als Kunde. Man hat nur immer gemerkt, die Brötchen werden immer leichter, immer größer, sehen immer schöner aus und kosten eigentlich noch genauso viel wie vorher. Also man hat eigentlich stillschweigend immer mehr Luft gekauft. Intuitiv, das ist irgendwie in der Psychologie des Menschen so angelegt, würde man immer zu dem größeren Brötchen greifen. Also wenn ich jetzt zwei Brötchen hinlege, eins habe ich selber gebacken, ohne alles, all das, was ich gerade aufgezählt habe, und trotzdem locker und deutlich besser schmeckend, ich lege ihnen das hin und daneben lege ich eins, was doppelt so groß ist und vielleicht noch günstiger, dann greifen sie intuitiv zu dem großen Brötchen, weil sie wissen ja nicht, wenn sie es kaufen, wie es schmeckt und wie es sich anfühlt und was sie dann vielleicht langfristig für Vorteile haben, auch was die Darmflora und so weiter angeht, also die langfristigen Folgen von schnell hergestellten Backwaren. Und insofern, sie entscheiden ja immer kurzfristig, sie entscheiden nicht langfristig, das sehen wir ja auch an anderen Themen wie Klimawandel und so weiter. Ne? Das liegt einfach irgendwie im Menschen und sie greifen intuitiv zu dem größeren Brötchen und das ist eigentlich das Verkaufsargument, weshalb die Backmittelindustrie, die Vormischungsindustrie so stark in den Bäckereien vertreten ist. Sie haben immer das Verkaufs- und Marketinginstrument in der Hand und letzten Endes geht es auch in Bäckereien um Wirtschaftlichkeit und wenn der Kunde nun eher zu den großen, etwas günstigeren Brötchen greift oder Broten, dann hat der Bäcker auch keinen Grund zu sagen, ja, dann mache ich das halt doch wieder anders.
Außerdem ist ja das Bäckereihandwerk massiv unter Druck, was, Sie haben ja auch schon von Druck geredet, was die Supermärkte angeht, die jetzt auch immer frisch gebackene, aufgebackene Brötchen anbieten. Aber man hört auch immer wieder, Auszubildende sind kaum zu kriegen, Bäcker schließen, weil sie kein Personal mehr haben, weil Leute keine Lust mehr haben, nachts zu arbeiten. Also da spielt ja ganz viel anderes noch mit rein, oder?
Ja, definitiv. Aber die Wurzel, das ist mal wieder beim Thema, die Wurzel liegt tatsächlich in der Art zu backen. Ich kenne keine einzige Bäckerei, die so backt, wie wir das auch tun, also Mehl, Wasser, Salz, Sauerteig, manchmal ein bisschen Hefe, die also das den Kunden eigentlich auch relativ schwer macht, an das Brot zu kommen. Bei uns zum Beispiel, wir haben nur 2 Tage die Woche auf, man muss vorbestellen, man kann es nur 2 Stunden lang an den jeweiligen Verkaufstagen abholen und trotzdem werden wir überrannt und das hängt nicht damit zusammen, dass ich mir schon irgendwie einen Namen in dem Bereich gemacht habe, sondern es liegt am Brot und da kann ich noch eine ganze Reihe anderer kleiner Bäckereien aufzählen, die jetzt zum Glück wieder langsam wachsen und aufmachen, die werden alle überrannt. Also es hat schon irgendwas, wenn man einmal in ein gutes Brot oder Brötchen gebissen hat und auch merkt, was es mit einem macht, nicht nur körperlich, gesundheitlich, sondern auch von der Freude, die man damit hat und dem Mehrwert, dann kann man nicht mehr zurück, dann kann man nicht mehr das Tankstellenbrötchen essen, das geht nicht mehr. Das ist wie mit allen anderen Lebensmitteln auch, wenn man einmal was Besseres genossen hat, wo man so erfüllt ist davon, nicht nur von der Sättigung, dann ist man auch bereit, einiges dafür zu tun, dann nochmal ranzukommen. Und das ist eigentlich auch das Pfund, mit dem die Bäckereien jetzt eigentlich arbeiten müssen, wenn sie weiter überleben wollen. Denn im Moment bieten die meisten genau das an, was auch der Lebensmitteleinzelhandel hat und kann. Zum einen ist in aller Regel das Gleiche drin, weil die industriellen Vorprodukte die gleichen sind. Zum anderen kann es das Handwerk, das heutige Handwerk, ja nur teurer anbieten, weil sie viel kleinere Strukturen haben, weil sie mehr Mitarbeiter haben oder überhaupt Mitarbeiter. Sie müssen es verkaufen, da braucht man auch Personal. Es kann nur teurer sein als das, was im Supermarkt liegt. Ist aber qualitativ, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm stellen, aber zum Großteil im Durchschnitt dem vergleichbar, was man auch viel billiger im Supermarkt kaufen kann. Und wenn man da nicht umschwenkt, teilweise zurückrudert, teilweise aber auch das Alte mit dem neuen Wissen, was es ja auch gibt, verbindet, dann wird es nicht mehr so lange das klassische Bäckerhandwerk geben. Es sterben ja jedes Jahr 2 Bäckereien pro Tag und es kommt nur eine dazu. Also es ist immer noch ein Verlust von einer Bäckerei jeden Tag. Und wir haben ja nur noch um die 9000 Bäckereien von ehemals um die 60.000 vor einigen Jahrzehnten.
Zeit für den nächsten Song in den Zwischentönen. Gisbert zu Kniphausen mit Melancholie.
Wo immer ich auch bin, du bist bei mir. Stehst da so selbstverliebt und arrogant und grinst mich an. Voller Genugtuung streust du eine Handvoll Zweifel in mein kleines Glück. Ach, bitte nimm sie zurück, Melancholie, nimm sie zurück. Was hast du der Menschheit jemals Gutes gebracht? Außer Musik und Kunst und billigen Gedichten. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ach, so klappt das nie.
Gleichzeitig eine Ode und ein Schmählied an die Melancholie. Gisbert zu Kniphausen. Sie können das nachfühlen, Herr Geißler?
Ja, definitiv. Also ich habe schon auch meine melancholischen Phasen schon immer gehabt. Und die gehören auch dazu. Also ohne geht's für mich auch gar nicht. Ich brauche immer mal so eine Phase, wo ich mich zurückziehen kann. Da kann ich Energie tanken. Also ich bin eher der Typ, der Energie tankt, wenn er ganz für sich ist. Und so melancholische Phasen brauchen eben diese Ruhe. Und ich überlege dann natürlich auch, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wo kann ich noch was verändern an den Dingen, die ich getan habe oder. Also es sind ganz wichtige Phasen für mich, um mich neu zu orientieren, um mich neu zu justieren, um dann auch wieder mit neuer Kraft in die Dinge zu gehen, die ich dann auch im Kopf habe, an Ideen zu arbeiten.
Wir haben es schon angesprochen, im Jahr 2022 haben Sie zusammen mit Christina Weiß, mittlerweile Ihre Partnerin auch, sich aufgemacht auf eine Reise auf der Suche nach dem guten Brot. Daraus entstanden ist ein großes Buch mit vielen Rezepten und eben einer Dokumentation dieser Reise. Wie es zur Idee kam, ist, glaube ich, schon klar, weil wir viel darüber gesprochen haben, dass das gute Brot selten ist in Deutschland. Aber wie schnell haben Sie denn dann auch gutes Brot finden können auf Ihrer Reise durch die Brotnation?
Wir sind eigentlich ganz optimistisch gestartet. Wir wollten eigentlich Bäckereien finden, die noch gutes Brot backen und waren da ganz zuversichtlich, dass das relativ schnell gelingen wird auch. Weil eigentlich wollten wir das Buch schreiben über diese guten Bäckereien und auch mit Rezepten aus diesen Bäckereien. Und dann haben wir so nach 2-3 Tagen festgestellt, jetzt haben wir noch nicht eine einzige gute Bäckerei gefunden. In den Pensionen, Hotels, in denen wir dann waren, gab es auch nur schlechtes Brot. Und das Beste war dann tatsächlich Industrieware, also TK-Ware, die teilweise besser war als das vom örtlichen Bäcker. Und da haben wir dann gesagt, also so kriegen wir hier kein Buch zusammen. Und vielleicht ändern wir jetzt das Konzept und nehmen das Buch einfach als eine Art Tagebuch, das realistisch unsere Reiseeindrücke und auch die Erfahrungen mit den Broten und Bäckereien wiedergibt, also ungeschminkt. Und wir haben dann einfach jeden Tag, den wir unterwegs waren, das waren 3 Wochen per Bahn und Klappfahrrad, jeden Tag aufgeschrieben, was wir erlebt haben, also auch die Verkaufsgespräche protokolliert in den Bäckereien, was größtenteils humoristische Noten hatte. Und haben auch jeden Tag dann gesagt, jetzt, wenn wir schon keine Bäckereirezepte haben, weil die Brote einfach nicht dem entsprachen, was wir als gutes Brot einordnen würden, dann entwickeln wir jetzt selber Rezepte. Jeder ein Rezept an jedem Tag, und zwar inspiriert von den Dingen, die wir da gesehen haben. Das waren teilweise regionale Brotsorten, die so aussahen, wie sie früher mal waren, aber nicht überhaupt nicht so geschmeckt haben oder mit einer ewig langen Zutatenliste ausgestattet waren. Oder es waren einfach Impressionen von Landschaften, von Menschen, denen wir begegnet sind, die wir dann zu einer Brotrezeptur umgebaut haben. Und so sind dann jetzt, ich weiß gar nicht mehr wie viele, aber mindestens 40, 50 Rezepte zusammengekommen über die Tage und ganz, ganz viele Anekdoten, Menschen, die wir getroffen haben, aber eben auch nicht nur schlechtes Brot, sondern vereinzelt so kleine Inseln des guten Brotgeschmacks haben wir getroffen. Also es waren auch tolle Begegnungen, auch mit den Bäckerinnen und Bäckern. Die haben wir dann natürlich auch porträtiert.
Wie haben die denn auf sie reagiert? Also ich kann mir vorstellen, dass wenn da so 2 kommen und sagen, wir suchen gutes Brot, erstmal ist doch ein Bäcker wahrscheinlich selbstbewusst und sagt, ja, ich habe gutes Brot.
Wir haben tatsächlich ganz oft gesagt, wir sind auf der Suche nach gutem Brot in den Läden. Wir waren ja nun tagsüber unterwegs und die Mehrzahl der deutschen Bäckereien, die bäckt natürlich noch nachts. Das heißt, die Bäckermeister, die waren dann in aller Regel gerade im Schlafzimmer verschwunden und nicht greifbar. Deshalb überwiegend das Verkaufspersonal. Die haben dann natürlich gesagt, ja, wir haben das Brot und das Brot, das ist unser Hausbrot. Also wir haben uns da schon beraten lassen, so wie das ein mündiger Kunde auch täte. Und haben dann aber leider eben auch oft festgestellt, dass die Informationen, denn wir waren ja in dem Fall vom Fach, also wir sehen Broten überwiegend an, was es ist und was da drin steckt, waren dann eben überwiegend auch falsche Informationen. Das hat der eine oder andere sicherlich auch selber schon mal erlebt, wenn man dann fragt, haben Sie denn ein reines Vollkornbrot, dann kriegt man unter Umständen ein Brot mit Saaten, also mit Kürbiskernen, Sonnenblumenkernen gezeigt, wo der Vollkornanteil, wenn überhaupt, dann relativ gering ist unter Umständen. Also auch da gibt's viel zu tun und auch da ist der Kunde wieder auch in der Pflicht, immer kritisch nachzufragen, ist es denn jetzt wirklich so? Und auch immer nach der Zutatenliste zu fragen. Das ist zwar keine Pflicht, die rauszugeben, aber vor allem die größeren Bäckereiketten haben die in der Kasse hinterlegt. Da kann man schon mal gucken, ob da alles sauber in Anführungsstrichen ist, ne? Ob das alles das ist, was man wirklich im Brot haben möchte als Kunde. Ja, also sie haben reagiert. Wir haben natürlich immer gesagt, wir sind Bäcker aus Hamburg. Das hat uns dann auch die eine oder andere Tür geöffnet, als wenn man da nur als normaler Kunde ankommt. Also es war immer offen, es wurde immer offen kommuniziert. Und wir haben auch oft den Fall gehabt, dass sie sogar froh waren, mal sich unterhalten zu können über den Alltag. Ne? Es gibt ja ganz viele Bäckereien, die hat man schon drüber geredet, die sind unter einem massiven Druck. Einerseits, weil ja viel Konkurrenz da ist, nicht nur aus dem eigenen Gewerbe, sondern auch vom Lebensmitteleinzelhandel. Und andererseits auch immer so eine Drohkulisse des Kunden im Kopf ist bei Bäckern, was sie denn erwarten, vermeintlich erwarten. Und da, wenn man irgendwas anspricht in Bäckerkreisen, heißt es immer gleich, ja, der Kunde will ja und der Kunde will ja das und will dies. Und wenn man dann dahinter schaut und auch mal die Kunden fragt, dann ist es meistens gar nicht so. Und deshalb ist so ein Gespräch auch ganz wichtig zwischen Kunden und Bäckern. Deshalb möchte ich auch anregen, dass jeder, der zum Bäcker geht, versucht, ins Gespräch zu kommen mit dem Verkaufspersonal, wenn es da nicht weitergeht, auch mit dem Bäcker, um mal so ein bisschen diese Mauer einzubrechen, die da zwischen der Theke oder in der Theke zwischen Kunden und Bäckern steht, weil der eine meint zu glauben, was der andere möchte und der andere möchte was ihm der Bäcker unter Umständen nicht geben kann. Deshalb mein Plädoyer, ins Gespräch zu gehen.
Mal wieder Kommunikation, die immer wichtig ist in vielen Bereichen des Lebens. Wie haben denn die Bäcker reagiert, die Sie gefunden haben, die noch gutes Brot machen? Was haben die denn von ihren Erfahrungen erzählt mit Kundinnen und Kunden und mit Konkurrenz?
Ja, das Interessante ist ja, dass die keine Konkurrenz haben. Also selbst wenn ein Bäcker, so ein klassischer Bäcker, wie er jetzt die letzten Jahrzehnte halt etabliert ist, nebendran gleich im nächsten Gebäude wäre. Es wäre keine Konkurrenz. Das war wirklich deckungsgleich zwischen allen Bäckereien, die wirklich gutes Brot hatten. Sie sind eher überrannt worden, können weniger backen, als Nachfrage da ist. Und das ist doch ein gutes Zeichen dafür, dass es doch noch irgendwie auch bei den Verbrauchern einen Sinn dafür gibt, was gutes Brot ist. Man muss es nur erstmal wieder zu schmecken bekommen. Und ich bin schon der Meinung, dass wir die letzten Jahrzehnte verlernt haben, wie ein gutes Brot eigentlich schmecken kann, weil wir überwiegend mit Massenware, mit schnellgebackenem überschüttet werden. Und bei Kindern, bei meinen eigenen Kindern auch, habe ich das erlebt, die ja noch nicht, ich sag's mal böse, verdorben sind von der Massenware. Wenn die ein Brot bekommen und also ein selbstgebackenes Brot damals noch und eins vom Schnellbäcker oder von der Tankstelle oder vom Supermarkt, dann greifen die intuitiv, spätestens wenn sie es verkostet haben, zu dem selbstgebackenen Brot oder zu dem guten Brot, wo eben nur diese 3-4 Zutaten drin sind. Da scheint es irgendwie so ein Gespür zu geben. Und man kann das natürlich verlernen, wenn man jetzt seine Kinder auch irgendwie permanent nur mit Industrietoastbrot ernährt, was übrigens das meistgegessene Brot in Deutschland ist mittlerweile, dann haben die natürlich kein Gespür mehr dafür, wie ein Roggenbrot schmecken kann, ein reines Roggensauerteigbrot oder ein gutes Roggenmischbrot oder auch ein gutes Brötchen. Das müssen sie wieder lernen, spätestens wenn sie erwachsen sind und eigene Kinder bekommen. Da fängt es dann so langsam an, im Kopf zu rütteln und zu rappeln. Wie ernähre ich mich überhaupt? Und dann fangen auch ganz viele Leute an, nachzudenken, ein eigenes Brot zu backen, was wir dann wiederum merken bei der Kundschaft in den Backkursen.
Ist das nicht aber dann auch ein zusätzliches Problem für gute Bäcker, wenn dann die Leute anfangen, selber zu backen?
Überhaupt nicht. Also man hat ganz lange auch im institutionalisierten Bäckerhandwerk gedacht, oh, um Gottes Willen, jetzt fangen die Hobbybäcker alle an, auch noch Kurse zu geben. Das klaut uns die Kundschaft. Aber das Gegenteil ist der Fall. Jeder, der mal ein eigenes Brot gebacken hat, weiß erstens zu schätzen, wie viel Arbeit da drin steckt. Also er geht dann definitiv viel eher zum Bäcker als in den Supermarkt, um sein Brot zu kaufen. Denn fast kein Hobbybäcker deckt seinen ganzen Brotbedarf selbst, sondern macht das eben zur Entspannung oder um mal ein spezielles Brot zu haben. Und zum anderen weiß man dann eben auch, wie so ein Brot schmecken kann und hat dann eine Referenz und kann vergleichen. Wenn man nicht selbst backt, dann passiert das einfach nicht. Dann nimmt man das so hin, wie es ist. Und jeder, der selber gebacken hat, nach einem einigermaßen vernünftigen Rezept, also viel Hefe würde ich da mal ausschließen, weil das schmeckt dann nur nach Hefe. Und gutes Brot, da sind wir wieder bei der Ausgangsfrage, sollte nicht nach Hefe schmecken, sondern nach den Produkten, die dann entstehen aus dem Stoffwechsel, also aus der Zeit letzten Endes, die der Teig hat. Und also man hat dann einfach ein viel besseres Gespür für gutes Brot und kann dann auch in der Bäckerei viel besser einschätzen, ist das jetzt eine Bäckerei, die so backt, wie ich das gern hätte, weil es mir schmeckt, oder ist es eine Bäckerei, die eher schnell backt?
Da wollen wir gleich nochmal genauer drauf gucken, wie das mit dem Selberbacken ist und was der Sauerteig zum Beispiel dafür eine Rolle spielen kann und was das eigentlich ist. Aber erstmal die nächste Musik in den Zwischentönen kommt von der Kölner Band An Mai Kantereit. Oft gefragt heißt der Song. Warum diesen Song?
Der Song hat mich angesprochen, weil es da um so eine Vater-Sohn-Beziehung geht oder allgemeiner gesagt Eltern-Kind-Beziehung. Und das ist nun ein Kapitel in meinem Leben, das ist nie glatt gelaufen. Also meine Eltern sind getrennt, also ich glaube sechs Jahre alt war oder so, haben sie sich getrennt. Und auch in den Wirren der politischen Wende damals. Das war immer so ein schwieriges Verhältnis. Einerseits, weil man ja gern bei beiden Eltern sein wollte, aber nur bei einem sein konnte. Die längste Dauer jedenfalls. Und bei meinen Kindern ist es jetzt ähnlich gewesen. Also auch meine Ex-Frau und ich haben es getrennt irgendwann. Und das geht natürlich immer zu Lasten der Kinder. Und jetzt leben sie bei ihrer Mama und mit relativ großem Abstand zu mir, geografischem Abstand. Und all das bringt natürlich, es bringt Vorteile, es bringt aber auch viele Nachteile mit sich für alle Seiten. Und dieses Lied hat mich da so ein bisschen getriggert und das höre ich mir ganz gern an, wenn ich in so einem kleinen Loch bin und überlege, was kann ich denn jetzt im Verhältnis zu meinen Kindern und auch im Verhältnis zu ihrer Mama tun, damit alles noch besser wird, als es derzeit ist.
Du hast mich angezogen, ausgezogen, großgezogen und wir sind umgezogen. Ich hab dich angelogen, ich nehme keine Drogen und in der Schule war ich auch.
Du hast dich oft gefragt, was mich zerreißt. Ich wollte nicht, dass du es weißt. Du warst allein zu Hause, hast mich vermisst und dich gefragt, was du noch für mich bist. Und dich gefragt, was du noch für mich bist. Zu Hause bist immer nur du. Zu Hause bist immer nur du.
Dieses Lied hat unser Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk seinen Kindern gewidmet. An Mai Kantereit, oft gefragt, haben wir gehört. Zu Gast heute Lutz Geißler. Er ist Brotexperte, gibt Backkurse, hat einen großen Backblog mit vielen, vielen Rezepten. Herr Geißler, wir müssen mal genauer über eine Sache sprechen, die jetzt immer wieder erwähnt wurde, weil sie einfach zum guten Brot dazugehört, und zwar Sauerteig. Was ist Sauerteig eigentlich?
Das ist das älteste Lockerungsmittel der Menschheit für Backwaren, weil das Ganze einfach spontan entsteht. Also wir mischen Mehl und Wasser zusammen und lassen das stehen. Und irgendwann fängt dieser Brei an zu blubbern und säuerlich zu riechen. Und schon ist der Sauerteig fertig. So einfach kann es gehen.
Was macht denn den Sauerteig zum Sauerteig? Also was blubbert da?
Ja, das Mehl bringt, vor allem wenn es Vollkornmehl ist, bringt Mikroorganismen mit, also Milchsäurebakterien und Hefepilze, die sind an der Schale des Korns, und die versuchen wir zu vermehren mit diesem Mehl-Wasser-Gemisch. Also sobald da Wasser ins Spiel kommt, fangen die an zu leben, sich zu vermehren, Stoffwechsel zu betreiben. Und das, was da als Stoffwechselprodukt entsteht, neben vielen anderen, ist CO2, also Kohlenstoffdioxid. Und das macht die Blubberbläschen in dem Brei.
Warum, sagen Sie denn, ist Sauerteig vielleicht dann besser oder wichtiger als Hefe, von der, das haben Sie jetzt mehrmals erwähnt, Sie nur wenig im Teig haben wollen?
Ja, um's nochmal einzuordnen, also ich bin gar kein Gegner von Hefe. Hefe ist ein mehr oder weniger Naturprodukt, also letzten Endes ist es schon industriell hergestellt, aber man nennt sich irgendwoher einen Hefepilz, der in aller Regel aus der Natur stammte ursprünglich mal, und sucht sich von diesen vielen Hefepilzen, die es gibt, einen aus, der möglichst in kurzer Zeit viel CO2 produziert und auch sonst kaum negative Eigenschaften auf den Teig hat, und den vermehrt man dann einfach im Labor und später in großen Tanks, presst das Ganze zusammen, also trocknet das ein bisschen, und dann hat man den Hefewürfel. Ist also soweit nichts Verwerfliches. Verwerflich finde ich dann aber schon, wenn man so massiv Hefe in den Teig packt, wie man das in den 70er, 80er Jahren teilweise auch heute noch getan hat. Also wenn dann ein ganzer Hefewürfel auf ein halbes Kilo Mehl kommt zum Beispiel, dann ist der Teig in 0,0 reif, also dauert eine halbe Stunde, eine Stunde, und dann geht er in den Ofen. Dann hat man aber einerseits ganz, ganz viel Hefegeschmack im Brot. Die einen mögen das, aber man schmeckt halt sonst nichts von dem Brot. Und andererseits hat man all die Stoffe, die das Getreide mit sich bringt, die uns teilweise eher schaden als nutzen, weil das Getreidekorn ja nicht gegessen werden will. Das will ja auskeimen und zu einer neuen Pflanze werden. Da sind also teilweise auch Abwehrstoffe drin. Hat diese ganzen Stoffe noch nicht abarbeiten können. Also wir brauchen die Zeit, das ist die wesentlichste Zutat neben den ganz normalen Rohstoffen, wir brauchen die Zeit, damit die getreideeigenen Inhaltsstoffe, das sind übrigens auch Enzyme, aber eben natürliche Enzyme, all diese Stoffe, Inhaltsstoffe des Getreides aufspalten können, abbauen können, umwandeln können, sodass wir das Ganze, was wir dann da backen, vertragen. Und schöner Nebeneffekt ist eben auch, dass es nicht nur gesundheitlich besser wird, sondern auch geschmacklich besser und letztlich besser verwertbar für unseren Körper. Es ist quasi eine Art Vorverdauung. Das, was die Kuh mit mehreren Magen macht, das machen wir über die lange Fermentationszeit des Teiges.
Also sozusagen dieser schlechte Ruf, den Brot erworben hat, weil es irgendwie ungesund ist und zu Reaktionen führen kann, das kommt vielleicht dann auch von der Art, wie es gebacken ist.
Ja, ich würde sagen zum überwiegenden Teil. Es gibt ja ganz viele Menschen, die glauben, dass sie gegen Weizen allergisch sind oder sogar gegen Gluten. Nur ein ganz kleiner Bruchteil dieser Menschen, nämlich 1% der Deutschen, ist wirklich nachweislich gegen Gluten allergisch, also hat eine Zöliakie, das ist eine wirklich eine ernstzunehmende Krankheit, da hilft auch nichts, da hilft auch keine lange Teigführung. Aber alle anderen, die so ein bisschen reagieren auf bestimmte Brotsorten oder Getreidearten, denen ist in aller Regel geholfen, wenn sie mal ein langgeführtes Brot essen. Also langgeführt heißt, da gibt es Studien zu, mal mindestens 2 Stunden Teigruhe, wenn nicht sogar länger. Und jetzt kommt der Sauerteig wieder ins Spiel. Der Sauerteig macht im Grunde alles viel besser. Es gibt, mir fällt nichts ein, ich habe auch noch nie was drüber gelesen, es gibt kein Brot, das vom Sauerteig nicht profitieren würde gesundheitlich. Also der Sauerteig macht einen guten Geschmack, er aktiviert bestimmte Enzyme aus dem Mehl, also natürliche Enzyme, die eben die besagten Abwehrstoffe abbauen, umbauen. Der Sauerteig gibt Mineralstoffe frei aus dem Getreidekorn, er verbessert die Frischhaltung, die Haltbarkeit. Er senkt den Blutzuckerspiegelanstieg, also die Geschwindigkeit, mit der der Blutzuckerspiegel ansteigt. Wenn wir Weizenbrot essen zum Beispiel, wird drastisch reduziert. Also auch Diabetiker sind dann plötzlich in der Lage, wieder auch ein helles Weizenbrot zu essen. Wenn das ein Sauerteigbrot ist, haben wir einige Kunden bei uns in der Bäckerei, denen das so geht. Also es gibt nur Vorteile, wenn wir mit Sauerteig arbeiten. Aber auch beim Sauerteig sind wir wieder beim Thema Transparenz. Kann man halt nicht alles für bare Münze nehmen, was da am Schaufenster bei Bäckereien steht oder auf der Zutatenliste im Lebensmitteleinzelhandel.
Also mit natürlichem Sauerteig gebacken, steht da ja ganz oft. Ne?
Genau, da steht meistens Natursauerteig oder Haussauerteig. Das sind alles Begriffe, die sind nicht definiert. Also da kann jeder alles drunter verstehen. Fachlich gesehen gibt es Spontansauerteige und Reinzuchtsauerteige. Spontansauerteige sind die ich gerade erklärt habe, also Mehl und Wasser mischen, dann blubbert das irgendwann und dann führt man den weiter, wie so ein Tamagotchi früher, ne, muss man immer.
Man füttert den, ne?
Genau, man gibt immer Mehl dazu, einmal die Woche oder einmal alle paar Tage, je nachdem, ob man jetzt zu Hause bäckt oder in der Bäckerei. Und es ist wie so ein Samenkorn, also man nimmt immer was ab von diesem Sauerteig, steckt das in ein neues Gefäß mit Mehl und Wasser, lässt es wieder aufreifen, nimmt davon wieder das Samenkorn ab und so geht das immer weiter. Also man kann das über Jahrhunderte treiben mit der gleichen Kultur. Der Anfang war aber ein spontaner Sauerteig. So, und dann gibt's die andere Variante, Reinzuchtsauer. Das sind die Dinge, die im Labor entstehen. Also da nimmt man sich eine Milchsäurebakterie oder zwei und auch einen Hefepilz oder zwei, drei, die bestimmte Eigenschaften haben und kultiviert die dann. Also man hat gar nicht dieses große Orchester, was wir in dem spontanen Sauerteig haben. Da spielen also hunderte verschiedene Milchsäurebakterien und Hefepilze mit.
Und der ist dann wahrscheinlich auch total unterschiedlich, je nachdem, wer ihn mit welchem Mehl gemacht
genau,
hat.
Genau, das ist wie ein Fingerabdruck für die Person, die ihn herstellt. Also den gibt's nicht ein zweites Mal. Und der Reinzuchtsauer, der ist halt uniform. Also wenn ich ein Brot in Bäckerei A kaufe und ein Brot in Bäckerei B, habe ich in aller Regel immer den gleichen Sauerteig da drin, weil es nur eine Handvoll Hersteller gibt, die diese Reinzuchtsauerteige herstellen. Und die müssen auch immer wieder nachgekauft werden, weil sich der Sauerteig sonst in der Bäckerei verändert. Und dann ist die Brotqualität plötzlich schwankend. Und das ist ein No-Go im heutigen Verständnis einer Bäckerei. Also Qualität darf nicht schwanken. Und in einer Handwerksbäckerei, wie ich sie verstehe, muss die Qualität schwanken. Natürlich nicht von schwarz nach weiß, aber in gewissen Grauzonen schwankt die Qualität, weil wir halt mit lebendigen Materialien arbeiten, die auf ganz viele äußere Faktoren reagieren. Und wir als Bäcker sind schon in der Lage, die im Zaum zu halten und auszugleichen, aber nicht so exakt, wie das mit entsprechenden Hilfsmitteln aus der Industrie möglich ist.
Wenn jetzt Hörerinnen und Hörer sagen, oh, das hört sich alles interessant an, ich würde das gerne mal starten. Was braucht man denn? Muss man sich denn einen speziellen Ofen kaufen? Ganz viele Dinge, die irgendwie wichtig sind fürs Backen?
Nein, also für den Anfang geht's ganz simpel. Mein Lieblingsbrot ist nach wie vor Roggensauerteigbrot. Wenn man es jetzt als Vollkornvariante sieht, braucht man Roggenvollkornmehl, Wasser und Salz. Aus Roggenvollkornmehl und Wasser kann man sich den Sauerteig herziehen. Das dauert so eine Woche, muss man ein bisschen dranbleiben, bis der richtig fit ist und etabliert, bis die Mikroorganismen etabliert sind. Und dann nimmt man den Sauerteig, nochmal Roggenvollkornmehl, Wasser, Salz, mischt das zusammen. Da muss man auch gar nicht kneten, das wird nur kurz zusammengemischt, bis das Mehl weg ist. Formt das, packt das in eine Schüssel, die vielleicht mit einem Tuch ausgelegt ist, damit das nicht zusammenklebt, und lässt es aufgehen. Das dauert so wenn es warm ist, 1,5-2 Stunden und dann geht es ab in den Ofen, möglichst vorgeheizt, also ganz normaler Haushaltsbackofen oder in den Gusseisentopf, wer einen hat, das ist noch besser, richtig schön aufheizen, eine halbe Stunde lang bei 250 Grad, dann den reifen Teigling da reinfallen lassen, Deckel zu und backen und fertig ist das weltbeste Brot, würde ich behaupten, ganz einfach.
Sie haben ja eben in Hamburg mit Christina Weiß zusammen die Bäckerei eröffnet. Warum haben Sie das eigentlich nicht schon früher gemacht, als jemand, der sowieso die ganze Zeit mit Backen zu tun hatte?
Die Idee hatte ich schon 2013. Da habe ich gerade mal 4-5 Jahre gebacken im Hobbybereich und es hat mir aber in den Fingern gejuckt, da auch mal ein bisschen mehr Teig in den Händen zu haben und vor allem auch diese Qualität mal anbieten zu können. Das geht in Deutschland leider nicht so einfach, weil in Deutschland zumindest fürs Bäckergewerbe noch ein Meisterzwang, eine Meisterpflicht gilt. Das heißt, man muss zwingend diesen Meisterbrief haben und das dauert, je nachdem, welche Vorbildung man schon hat, dauert das so 2-3-4 Jahre. Und erst dann darf man eine Bäckerei eröffnen, darf man sich in die Handwerksrolle eintragen lassen. Es gibt ein paar Schlupflöcher, das nennt sich dann Ausnahmebewilligung nach § 8 Handwerksordnung und so Geschichten. Aber da ist man immer irgendwie beschränkt, also man darf dann nicht alles backen und wird geprüft und so weiter. Ja, und dann habe ich ein paar Jahre später Christina kennengelernt und sie kommt auch aus einem ganz anderen Bereich.
Betriebswirtin?
Ja, sie ist Betriebswirtin, hat ihre Kinder großgezogen und wollte dann auch was anderes machen, hat auch schon Brot gebacken jahrelang. Und dann haben wir uns überlegt, naja, dann machst du vielleicht die Meisterprüfung. Ne? Sie hat dann auch eine Bäckerei gefunden, die ihr zugesagt hat. Der Holzofen darin hat sie angesprochen und hat sie mit dem Bäckermeister vereinbart. Ja, jetzt gehe ich bei dir in die Ausbildung und mache dann letzten Endes auch die Meisterin. Und das war dann 2020 soweit. Also kurz bevor alles runtergefahren wurde, konnte sie noch ihre Meisterprüfung machen. Und dann kamen ein paar behördliche Geschichten, weil wir mitten im Wohngebiet die Bäckerei haben. Also das alte Wohnzimmer ist jetzt zur Bäckerei geworden. Und ja, 22 haben wir dann aufmachen können. Und seitdem beglücken wir die Nachbarschaft und etwas weiter darüber hinaus auch mit gutem Brot.
Zeit für Herbert Grönemeyer in den Zwischentönen. Schiffsverkehr, ein Satz dazu.
Ja, mich hat's ja 2017 nach Hamburg verschlagen. Da kommt man um Schiffe nicht drum rum. Und bin da mit Christina auf einer Wellenlänge, was den Musikgeschmack bei Herbert Grönemeyer angeht. Das ist einfach ein toller Sänger und hat tolle Texte. Und dieses Schiffsverkehr, das hat uns beide nicht zusammengebracht, aber sehr stark verbunden. Und das ist jetzt quasi mein Wunsch für Christina.
Als halte meine Hand die Anker. Dann auch jedes Tief tritt sich ins Hof, fall auf meinen Fuß. Die Feuer sind gesetzt, die Nebel leuchten. Weg mit dem fixen Problem, ich will mehr.
Herbert Grönemeyer, Schiffsverkehr. Herr Geißler, eigentlich könnte man ja sagen, Sie sind ein Back-Influencer, nur komplett ohne Social Media. Warum eigentlich? Warum sind Sie auf Social Media nicht präsent? Weil da ist ja im Moment eigentlich die Musik und da werden die Leute noch bekannter und machen sehr, sehr viel Geld.
Ja, ich vergleiche das meistens mit der Situation im Bäckerhandwerk, womit auch sonst. Also es gibt die Kleinen, die handwerklich arbeiten und es gibt die Großen, die sozusagen einem Trend nachrennen. Und das haben wir die letzten Jahre gesehen. Die klassischen Bäckereien verdienen ihr Geld gar nicht mehr mit dem Brot, sondern mit Kleingebäck, meistens mit Snacks, mit Kaffee, also mit allem, was eigentlich gar nicht den Kern des Handwerks ausmacht. Und so ähnlich sehe ich das auch auf Social Media. Da wird ganz viel Brot-Content publiziert, ganz kurze Videoclips, wo man gerade sieht, wie irgendwas in die Schüssel gekippt wird und am Ende ist das fertige Brot da und dann gibt es 1000 Smileys und Likes und weiß ich nicht was. Aber es wird kein Inhalt vermittelt. Es gibt keinen Wert dahinter. Ne? Man klickt sich da durch und hat irgendwie eine Stunde verbracht, irgendwas wegzuswipen und nochmal zu gucken und nochmal ein Video laufen zu lassen. Aber in der Stunde hätte man auf anderem Wege so viel lernen können und auch wirklich Wissen, Erkenntnis sammeln können, dass ich mich 2019 dazu entschlossen habe, ich war damals auf Facebook, das alles hinter mir zu lassen und meinen Account da zu löschen und auch alles, was danach noch kam, wie Instagram und TikTok und so weiter, zwar schon zu beobachten aus der Ferne, aber da nicht Teil davon zu sein, weil das einfach so viel Zeit raubt, egal ob man das jetzt als Creator macht oder als Konsument, es raubt so viel Zeit, die ich einfach nicht habe oder die ich anderweitig investieren möchte, eben in fachliche Inhalte, in neue Rezepte, in Ideen, die mir noch im Kopf rumschwirren. Also es ist einfach ein ziemlicher Zeitfresser. Vielleicht kann man es mit der Hefe vergleichen, ne? Also es ist einfach viel zu viel Hefe im System.
Das ist ein schöner Vergleich. Sie haben gerade auch noch die Ideen angesprochen, die Ihnen im Kopf rumschwirren, mit denen Sie lieber Zeit verbringen wollen als mit Social Media. Was für Ideen gibt es denn da? Was ist noch zu erwarten?
Relativ viel, wenn man denn die Zeit dafür hätte. Also ich habe noch einige Projekte, die ich momentan gedanklich in die Rentenzeit geschoben habe, weil ich dafür einfach viel Zeit brauche, mal 2-3 Jahre am Stück zum Recherchieren. Da geht es dann eher um so historische Dinge. Ich habe eine relativ große Bibliothek an Büchern über Brot aus vielen Jahrhunderten. Und da gibt es noch ganz viele Schätze zu heben. Also vor allem, was das Brotkulturerbe betrifft, über das wir schon ganz kurz geredet haben. Das war früher ja viel komplexer, viel lokaler aufgedröselt, als es heute ist. Heute gibt es ja überall Brezeln, es gibt fast überall Franzbrötchen. Also man merkt fast kein Schwarzbrot, man merkt fast keinen regionalen, schon gar keinen lokalen Unterschied mehr in den Bäckereien und in den Supermärkten. Und da gibt's bändeweise Bücher mit Farbtafeln zu den einzelnen Lokalitäten, mit Spezialitäten aus Leipzig, aus Dresden, aus Halle, aus München, aus Stuttgart, auch vom Lande. Da gibt's noch so viel zu heben, leider immer ohne Rezepturen. Und das wäre dann eben das Projekt, da mal wirklich Rezepturen zu hinterlegen aus dem, was da geschrieben ist, zu recherchieren und dann mal diese ganz alte Brotkultur, die 200, 300 Jahre alt ist, zu heben und ins Heute zu übersetzen. Das ist so ein Projekt, das juckt mir unter den Fingern, aber ich habe keine Zeit dafür. Das muss noch ein bisschen warten. Und ansonsten ist auch noch nicht alles geschrieben, was zu schreiben wäre über Brot. Also da gibt es noch viele Themen, auch Fachthemen, die zu heben sind.
Ja, und die Ideen müssen vielleicht reifen wie ein Sauerteig.
Genau.
Und dann immer besser werden. Zum Schluss hören wir jetzt noch ein Stück, eine berühmte Melodie vom französischen Komponisten Erik Satie, die Gnossienne Nummer 1. Wie ist das Stück mit Ihnen verbunden?
Ja, einerseits hatte ich 10 Jahre Klavierunterricht als Kind bis zu meinem 18. Lebensjahr, habe da auch Satie gespielt und andererseits habe ich als Schüler, da sind wir jetzt wieder am Ausgang beim Nerdtum, als Schüler an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen, teilweise unter Zwang, also schulisch bedingt und teilweise freiwillig. Das war ein Medienwettbewerb, ein Videowettbewerb, da habe ich also Fotos von sehr bunt gefärbten Wolken hinterlegt mit dieser Musik und das Ganze dann in einen Kriegskontext gestellt. Und auch damals, nicht nur heute, gab es weltweit Kriege. Und das hat die Jury dann so überzeugt, dass ich da den Preis gewonnen hatte damals. Und deshalb ist mit diesem Stück auch ganz viel Erinnerung verbunden.
Lutz Geißler, vielen lieben Dank für Ihren Besuch bei den Zwischentönen.
Sehr gern, Dankeschön.
Nächste Woche ist die Dokumentarfilmerin Regina Schilling bei Marietta Schwarz zu Gast. Die Zwischentöne immer sonntags um 13.30 Uhr im Deutschlandfunk oder als Podcast, zum Beispiel in der App DLF Audiothek. Nach den Nachrichten geht es gleich in Rock etc. weiter mit der Rockband Black Crowes und deren Comeback. Ich bin Paulus Müller, haben Sie eine gute Zeit. Tschüss. Und jetzt Erik Satie, Gnossienne, Nummer 1, gespielt vom französischen Pianisten, Komponisten und Musikpädagogen Philippe Entremont. Alles Gute, Herr Geißler.
Danke.
Thank you.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.